ich würde mir wünschen, dass die Leute, die mit kritischem Blick auf die Polizei blicken, die Mehrheit darstellen. Dass man gerade da, was diese Institution anbetrifft, so unkritisch ist, das geht mir nicht in den Sinn. Ne? Weil die Polizei muss vor allem begreifen, sie ist für die Menschen da und nur für die Menschen und sie ist kein Selbstzweck.
Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zu eurem Dissens-Podcast. Schön, dass ihr dabei seid. Diese Woche geht es hier um die Polizei, Polizeiprobleme und Polizeireformen. Mein Gast ist der Polizist und Aktivist Oliver von Dobrowolski. Er mischt sich seit vielen Jahren in die Debatte ein und jetzt aktuell mit seinem Buch Ich kämpfe für eine bessere Polizei. Mit Oliver von Dobrowolski spreche ich darüber, wie es ist, als Polizist die Polizei zu kritisieren und wie die Gesellschaft die Staatsgewalt wirksam kontrollieren kann. Mein Name ist Lukas Ondrejka, ich wünsche euch viel Spaß mit Dissens. Herr von Dobrowolski, vielen Dank, dass Sie beim Dissens-Podcast dabei sind.
Guten Tag, vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
Ja, Polizeigewalt, rechtsextreme Netzwerke und Racial Profiling, nahezu jede Woche erfahren wir was Schlechtes aus der Polizei. Herr von Dobrowolski, sind das aus Ihrer Sicht als Polizist Einzelfälle oder haben wir ein Polizeiproblem?
Das ist ja die große Frage, wo viele Menschen versuchen, eine Antwort darauf zu finden. Ich denke, die Wahrheit liegt wie meist in der Mitte. Nichtsdestotrotz ist es absolutes Unding, von Einzelfällen zu sprechen. Ich denke, soweit sind wir auch vom Konsens her in unserem Land jetzt seit fast 2 Jahren. Ich erinnere mich an 2020, wo wir im Wochenrhythmus Push-Meldungen bekommen haben auf unseren Telefonen und informiert wurden über neue aufgeflogene rechtsextremistische Chatgruppen und Ähnlichem, wo es halt wirklich um Menschenfeindlichkeit pur ging, was uns gezeigt hat, dass das bei weitem keine Einzelfälle mehr sein können. Die Nachrichten haben dann auch ergeben, dass die ersten Ermittlungen zu Zahlen führten in Höhe von mehreren Dutzend bis sogar dreistelligen Personengruppen, die daran beteiligt waren. Das alles zusammengenommen, wir haben ja nun auch die 16 Länderpolizeien und die Bundesbehörden und sogar eine allerkleinsten Bundespolizeibehörde, nämlich bei der Polizei im Deutschen Bundestag. Sogar dort gab es Vorfälle, da war man auch nicht gefeit vor Heil-Hitler-Rufen und Ähnlichem. Das zeigt also dass die Größe des Problems auf und außerdem, darauf weise ich auch immer wieder hin, muss man auch bedenken, dass wir ein zu erwartendes enorm großes Dunkelfeld haben dürften bei diesen Dingen.
Ja, die Polizei hat definitiv ein Problem mit Rechtsextremismus, Rassismus und Gewalt. Aber wenn Sie sagen, wir seien da schon weiter mit Problemerkennung und Anerkennung, mir scheint doch noch immer, dass Kritik an der Polizei reflexartig heruntergespielt wird. Zum Beispiel mit der Einzelfallbehauptung. Und dass so eine transparentere und auch demokratisch kontrolliertere Polizei abgewehrt wird. Aber wie beobachten Sie das?
Ja, richtig. Ich denke, wie gesagt, wir sind auf dem richtigen Weg einer Entwicklung, die hin zu einer kritikbejahenden Sicht auf die Polizei ist. Nichtsdestotrotz haben wir natürlich auch noch Probleme. Es ist so, dass wir vor einigen Jahren noch den Zustand hatten, dass ja jede Kritik an der Polizei weggebissen wurde, reflexhaft. Da kam sofort Widerrede auf. Was sich auch heute noch hartnäckig gehalten hat, sind diese Automatismen, dass man halt sagt, wie gesagt, Einzelfall. Aber auch Generalverdacht oder pauschale Verdächtigungen. Und man würde ja auch die Arbeit von all diesen Hunderttausenden Polizistinnen und Polizisten in Deutschland diskreditieren, wenn man da zu sehr Kritik übt. Das ist ja noch ein Stück weit, wie es früher war. Andererseits muss man halt auch berücksichtigen, Polizeikritik war viele Jahre oder man muss fast schon sagen Jahrzehnte immer so etwas, was in so einer gefühlt linken Schmuddelecke war. Also das wurde halt doch etwas genauer en Detail berichtet und thematisiert in Antifa-Infoblättern und Ähnlichem, ohne große Auflage, ohne riesengroße Reichweite. Und da hat es halt in den letzten Jahren doch einen Sprung gegeben, dass halt durch dieses Enttarnen oder Leaken bestimmter Chatgruppen zum Beispiel, dass in den sogenannten Mainstream-Medien einfach auch debattiert wird, dass wir es halt auch wirklich als Meldung bei der Tagesschau haben oder in ähnlichen Medien, dass halt sogar ein Innenminister von Nordrhein-Westfalen, Herr Reul, vorletztes Jahr gesagt hat, Leute, es sind auch in meinen Augen keine Einzelfälle mehr. Und wer Herr Reul kennt und weiß, dass er eher ein Hardliner ist, wird an diesem Punkt auch gemerkt haben, okay, es wandelt sich möglicherweise etwas. Also die Betrachtung ist zum Glück eine andere geworden als noch vor wenigen Jahren.
Ja, also dass wir es tatsächlich, wie Sie es genannt haben, mit einer kritikbejahenderen Sicht zu tun haben mittlerweile, das ist ja auch Leuten wie Ihnen zu verdanken. Sie sind Kriminalhauptkommissar bei der Polizei in Berlin im Dienst und positionieren sich sehr offen polizeikritisch, wenn es um Diskriminierung zum Beispiel geht oder Polizeigewalt. Vielleicht können Sie uns einmal erzählen, wo Sie selbst im Berufsalltag erlebt haben, dass die Polizei recht mit Füßen getreten hat. Sie haben das ja jetzt auch aktuell in einem Buch thematisiert.
Ja, das ist richtig. Man muss dazu sagen, es gibt ja immer verschiedene Abstufungen. Wir sind ein riesengroßer Apparat. Ich selbst arbeite in einer Stadtpolizei, die ja so rund 26.000, 27.000 Mitarbeitende hat. In ganz Deutschland reden wir von einer 250.000 bis zu 300.000 PolizistInnen, die wir bei uns haben. Mhm. Und da muss man natürlich auch schauen, was bleibt intern, was also kann keine Außenwirkung entwickeln und dadurch zusätzlich Vertrauen schädigen, aber trotz allem in diesem internen Rahmen etwas mit den Leuten machen, die bei der Polizei arbeiten. Also wenn ich immer despektierlich über bestimmte Bevölkerungsgruppen spreche, nicht direkt im Umgang mit ihnen, aber intern mit KollegInnen, dann macht das natürlich auch was mit den Leuten, ne? Weil das sprachlich dann enthemmt und auch oftmals Worte ja zu Taten werden, also ich die Menschen unterschiedlich behandle. Und das ist dann auch das, was als polizeiliches Fehlverhalten im Allgemeinen oder sogar als Dinge wie Rassismus, Racial Profiling oder sogar Polizeigewalt und Polizeibrutalität empfunden wird. Und ich selbst habe da natürlich alles Mögliche erlebt. Ich habe verbale Entgleisungen erlebt, also wo man sich manchmal denkt, man steht jetzt auf dem Schulhof und das sind jetzt irgendwelche halbstarken und unreifen Menschen, die sich hier sprachlich vertun. Natürlich dann auch im Verlauf, wenn man draußen arbeitet, mit Menschen zu tun hat, dass man die unterschiedlich behandelt, dass man mit so einfachen Dingen wie einer nicht korrekten Ansprache, zum Beispiel, dass man sie pauschal duzt und ihnen auch ein Stück weit den Respekt nimmt, den man ihnen eigentlich gewähren sollte. Aber natürlich auch, wenn es handgreiflich wird, ne? Die Polizei ist ja nun mal Träger der exekutiven Gewalt. Das bedeutet, dass tatsächlich auch Polizeigewalt Alltag ist. Man muss halt bloß unterscheiden, ist es eine illegitime Polizeigewalt? Mhm. Dann wird es natürlich überaus problematisch. Aber in vielen, was die Polizei tut, ist Gewalt natürlich immer auch im Fokus. Und auch da sind dann die Grenzen ja fließend. Also eine Handlung kann vom Legalen ganz schnell ins Illegitime rutschen, weil halt die Leute auch, die bei der Polizei arbeiten, in einer gewissen Weise gepolt sind und sich dann halt auch allzu schnell verleiten lassen von ihrem Mindset, von ihren doch oftmals grenzwertigen Einstellungen. Zum Beispiel bezüglich bestimmter Personengruppen. Mhm. Und ja, ich habe natürlich auch vieles erlebt sprachlich, aber ich habe auch gemerkt, dass bestimmte Maßnahmen dann auch überhart durchgezogen wurden, was dann halt auch natürlich ja fast schon reflexartig beim Gegenüber zur Wehrhaftigkeit, zu Widerstand auch führt. Na, es ist ja dann ein leichtes für eine Polizistin, einen Polizisten, dann natürlich auch eine weitere Strafbarkeit zu erkennen und ein Verfahren einzuleiten wegen tätlichem Angriff oder Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte. Und dann haben wir diese Spirale und wir sind halt auch wirklich mittendrin, wo es vom Verbalen dann zum Körperlichen geht. Und die Leute werden dann natürlich oftmals auch kriminalisiert in einer Weise, die gar nicht nötig ist und auch die vor allem dem Ursprung dieses Einsatzes gar nicht mehr gerecht wird.
Sie haben ein Buch geschrieben, Herr von Dobrowolski. Das heißt, ich kämpfe für eine bessere Polizei. Was hat Sie eigentlich dazu gebracht, dieses Buch zu schreiben und was erhoffen Sie sich davon?
Dieses Buch habe ich tatsächlich nicht geplant. So wie ich vieles in meiner Wahrnehmbarkeit, die öffentlich ist, nicht geplant habe. Ich wollte mich auf keinen Fall damit irgendwie produzieren. Das sage ich deshalb, weil mir das halt auch sehr häufig vorgeworfen wird im Blick auf meine Äußerungen, dass ich halt ja ein Selbstdarsteller bin oder auch aus narzisstischen Gründen heraus handle. Aber zu diesem Buch bin ich tatsächlich quasi ja, per Zufall gekommen, weil man mich ansprach und mich aufforderte quasi, mach mal. Und ich dachte am Ende, na okay, ich kann es ja mal probieren. Ab Ende habe ich es tatsächlich geschafft, in 3 Wochen dieses Buch niederzuschreiben und habe gemerkt, dass ich will nicht sagen, dass das vorgesprudelt ist aus mir, aber es waren Dinge, die sich einfach schon bei mir abgesetzt hatten und ich musste sie dann bloß noch ja schöpfen und auf Papier bringen. Und so ist das jetzt.
Und was erhoffen Sie sich im besten Fall von dieser Intervention, von diesem Buch? Was für Denkanstöße soll es vielleicht geben für die Debatte um Polizei, Polizeigewalt und Reformen?
Nun, ich habe ja immer versucht, in allem, was ich sage zum Thema Polizei oder auch vor allem zum Ziel bessere Polizei, dass mir schon in der Tat Leute zuhören und das Ganze auch als Diskussion interpretieren und sich mit mir austauschen. Denn ich bin selbstverständlich nicht unfehlbar und Genauso wie man mir halt auch selbst Darstellungen vorgeworfen hat, hat man mir auch andere Dinge immer zum Vorwurf gemacht. Ich wüsste nicht, wovon ich spreche, weil ich Kriminalbeamter wäre und nicht die Straße kenne, etc. pp. So war es mir in Bezug auf diesen Punkt immer wichtig, dass ich halt auch auf der Straße arbeite, so wie ich es jetzt seit einigen Jahren tue. Und genauso ist es mir halt auch auf das, was ich sage und was ich mir erhoffe, wichtig, dass das Ganze halt ein Beitrag ist, über den man dann bitte spricht. Und interessanterweise werde ich ja seit Jahren sehr kritisch auch beäugt und man hört mir auch sehr zwiegespalten zu, insbesondere seitens der sogenannten Polizeilobby, wo ich halt auch diese gesamte Blase rund um Polizeigewerkschaften, aber auch FachpolitikerInnen gerade so aus dem bürgerlichen Bereich reinordnen möchte. Natürlich sind da auch all die KollegInnen enthalten, die mich kennen, nicht persönlich, aber durch mein Engagement und natürlich auch sich eine Meinung gebildet haben. Da stehe ich seit Jahren teilweise auch sehr im Feuer, werde auch angegangen. Es gibt Ausgrenzungen, Anfeindungen bis hin wirklich auch zu strafbaren Dingen zu meinem Nachteil. Jetzt, wo sich das Buch angekündigt hat und jetzt auch draußen ist und ich die ersten Feedbacks bekomme, weil Leute mal reingeschaut haben, bin ich sehr überrascht. Also ich bekomme relativ wenig Hass zurück, nur in Einzelfällen, da sind wir mal wieder bei dem Wort, aber ich kriege sehr viele gute Rückmeldungen in Bezug auf, ja, wir nehmen das so an, wie du es meinst, also als Debattenbeitrag und auch bestimmte Verschlagwortungen, die ich halt betreibe, also dass ich halt auch sage, so für viele verrückt wirkende Dinge, wie man muss tatsächlich auch Liebe in sich tragen und daran auch immer festhalten, auch im Dienstalltag als Polizistin. Das ist für viele jetzt nicht mehr nur irgendein Hokuspokus oder Irrsinn, sondern die denken wirklich drüber nach. Und ich habe auch Rückmeldungen bekommen, dass die das teilweise rührend fanden und dass es sie nachdenklicher gemacht hat in einer positiven Art und Weise. Mhm. Und das ist für mich schon mal ein gutes Zwischenergebnis, mit dem ich total gut leben kann und was mich auch ganz froh macht.
Also auch schon der Wunsch, Menschen innerhalb der Polizei zu erreichen, ne? Also ich könnte mir nämlich vorstellen, dass Sie, ich hatte es ja vorhin schon erwähnt, Sie positionieren sich sehr offen polizeikritisch, auch in den sozialen Medien. Auf Twitter folgen Ihnen ziemlich viele Menschen, zeigen Missstände in der eigenen Behörde auf. Da könnte ich mir vorstellen, dass man da viele Erfahrungen, und Sie haben es auch schon ein bisschen erzählt, mit Beschimpfung, Anfeindung und vielleicht sogar Bedrohung macht aus den eigenen Reihen, weil man irgendwie als Nestbeschmutzer gesehen wird. Vielleicht können Sie darüber nochmal kurz sprechen, was Sie da für Erfahrungen schon gemacht haben und was Sie sich da von KollegInnen in den eigenen Reihen wünschen.
Richtig, ich werde, wie ich sagte, sehr kritisch beobachtet. Ich kriege, und das darf man am Ende auch nicht vergessen oder gar unter den Tisch fallen lassen, auch unheimlich viel bestärkende und rückhaltgebende Meldungen von den Leuten, die halt immer wieder sagen, nicht aufgeben, Kopf hoch und bitte auch weitermachen. Das ist sehr wertvoll und das ist wichtig für mich. Mhm. Aber nichtsdestotrotz, ja, es gibt natürlich auch eine Menge Beleidigungen, auch infame Unterstellungen oder halt auch Dinge, wo ich merke, die Leute kennen mich ja auch gar nicht. Also persönlich schon gar nicht, aber sie haben sich auch nicht zureichend informiert über meine Person. Und wenn sie dann in irgendwelche Profile in den sozialen Medien gucken, wo bei mir halt Schlagworte drinstehen wie Kriminalhauptkommissar oder auch Antifaschist, da geht bei vielen halt wirklich schon komplett das Gitter runter und dann heißt das, ach, guck mal an, das ist ein Kriminalbeamter, der hat erstmal schon überhaupt gar keine Ahnung. Da höre ich ja oftmals, ich würde halt nur auf der Teppichetage arbeiten oder im Elfenbeinturm und könnte gar nicht abschätzen, was wirklich auf der Straße passiert. Also die Dinge, über die ich spreche, die werden also deshalb schon Murks. Und mich als Polizist, also Mitglied der staatlichen Exekutive, als Antifaschist zu bezeichnen, das geht schon gar nicht. Da müsste man mich eigentlich vom Verfassungsschutz beobachten lassen oder sofort aussortieren. Das ist eine große Bandbreite. Das endet dann halt auch bei ganz konkreten Gewaltandrohungen oder Todeswünschen, die ich erhalten habe. Das ist natürlich auch nicht einfach und macht einen schon recht nachdenklich oftmals. Man muss natürlich auch unterscheiden, das sind Leute, die aus der Ferne mich beurteilen, teilweise auch sehr stereotyp vorgehen und auch ja im Schutze der Anonymität des Internets das machen. Zunehmend natürlich auch Menschen, wir beobachten das ja im Land seit 2015, die sich stärker fühlen und auch mit Klarnamen oder sogar Profilfoto. Das stimmt am Ende ganz offen, haten, hetzen und anfeinden. Das kommt natürlich auch öfter vor. Und wo es geht, versuche ich das natürlich auch der Justiz zuzuführen. Mit bescheidenem Erfolg. Aber, und darauf will ich hinaus, es gibt natürlich auch Reaktionen aus dem nächsten Umfeld. Also Menschen, die mich tatsächlich persönlich kennen, da sind die Reaktionen meistens gut, also ich sage mal mehrheitlich gut. Es gibt aber auch Leute, die das kritisch auffassen. Und ich habe in der jüngsten Vergangenheit, also das ist erst einige Wochen her, etwas auch gemeldet auf der Dienststelle, auf der ich arbeite. Dinge, die ich also auch persönlich beobachten konnte und auch klar insofern bezeugen kann, die absolut aus dem Ruder liefen. Da ging es halt um rassistisches Verhalten. Da ging es halt auch um Dinge, die ja durchaus auch einen Namen bekommen haben durch das Strafgesetzbuch, sexuelle Übergriffigkeiten, aber auch Volksverhetzung, alles in dem Bereich. Und das konnte ich mit meinem Gewissen nicht vereinbaren. Ich habe das also auch gemeldet. Ich hatte von einigen auch Rückhalt und meinten, okay, wir stehen da hinter dir und wir bestätigen das auch. Aber das war eine Minderheit. Und aus der Gruppe, die das halt offensichtlich nicht so toll fand, gar nicht mal wegen des Phänomens, wegen der Delikte im Hintergrund, sondern weil ich mich gewandt habe gegen bestimmte Menschen aus meinem Arbeitsumfeld, also gegen einen Vorgesetzten oder gegen ein, zwei Mitarbeitende bei mir. Das führte dann tatsächlich dazu, dass ich ganz schnell interpretiert wurde als Unruhestifter, als ja Verräter, Nestbeschmutzer. Und das ist natürlich auch bitter, weil es einem, ja, es macht was mit einem, nicht? Ich habe diese Menschen, mit denen ich dann täglich auch arbeite, mit denen ich an gefährlichen Orten unterwegs bin, also an Brennpunkten, wo es wirklich immer rau zugeht, wo man sich auch darauf verlassen muss, für den anderen da zu sein, wenn mal eine Lage eskaliert. Und dann stellt man sich irgendwann die Frage, kann man das überhaupt noch? Kann man sich drauf verlassen? Ne? Weil dann halt auch teilweise von den Leuten fantasiert wird, was sie von mir halten und was sie gerne mit mir machen würden. Hm. Und es kam jetzt jüngst auch, oder es fiel zusammen mit der Zeit, wo rund um das Buch auch viel über mich zu lesen war, in bestimmten Zeitungen, viele Interviews. Und eine Sache hat mich auch etwas nachdenklich gemacht. Das war die Veröffentlichung eines Journalisten, der ein Langzeitporträt über mich niedergeschrieben hat. Und da ist eine Geschichte entstanden, die dann auch sehr düster und sehr, ja, wirklich sehr, sehr schwierig für mich zu lesen war, weil ich das gar nicht so interpretiert hätte. Und worauf ich hinaus will, der große Titel in großen, hohen Buchstaben in diesem doch sehr auflagenstarken Wochenmagazin lautete dann halt auch der Nestbeschmutzer. Also was ich sagen möchte, ich habe dann teilweise wirklich so ein Label jetzt schon, so ein Branding erhalten. Mhm. Und das ist schwierig. Das finde ich halt auch problematisch in dem Sinne, dass ich ja eigentlich was Positives, nämlich eine Verbesserung der Zustände erreichen möchte. Und da muss ich auch aufpassen, dass ich da nicht in so eine Spirale selbst gerate, die dann am Ende mich ja nur noch als Opfer dieser ganzen Umstände darstellt. Das halte ich also auch für nicht unproblematisch zuletzt.
Gibt wahrscheinlich beide Reaktionen dann auf jemanden, der Missstände aufdeckt und lautstark gegen sie vorgeht, ne?
Selbstverständlich, ja.
Ich kämpfe für eine bessere Polizei, Herr von Dobrowolski. Kämpfen, das ist schon ein starkes Wort. Das findet man eigentlich eher so bei linken AktivistInnen, die hier auch häufiger mal im Podcast sprechen, ja. Würden Sie sich eigentlich selbst als Polizeiaktivist bezeichnen, oder?
Das ist eine gute Frage. Was bin ich eigentlich oder was verkörpere ich? Da bin ich auch immer ein bisschen gespannt mit Blick auf die Leute, die ich erreichen möchte. Wie interpretieren die das eigentlich? Ich denke, das Wort Aktivismus trifft es schon ganz gut. Also ich bin auch seit vielen, vielen Jahren Mitglied einer politischen Partei und wollte mich da auch einbringen und engagieren, weil ich den festen Vorsatz habe, nicht immer nur über bestehende Umstände zu meckern und sich frustrieren zu lassen, sondern einfach auch aktiv anzupacken als Rezept gegen diese Frustration eben. Mhm. Deshalb wurde ich teilweise, weil ich ja auch viele Jahre einer doch als politisch gelesenen Berufsvereinigung Vorstand, oft als Politiker auch gelabelt.
Wir können das, glaube ich, hier erwähnen, dass es da um Polizeigrün, eine alternative Berufsvereinigung innerhalb der Polizei geht.
Das ist richtig, genau. Das war eine Berufsvereinigung mit genau diesem Namen, Polizeigrün. Und der Name, der assoziiert es ja schon, dass das halt auch eine Nähe zur Grünen Partei war. Obgleich wir auch in unserer Satzung eine parteiliche Neutralität festgeschrieben hatten. Nichtsdestotrotz wurde man so gelesen. Und ja, es ist ja auch die Grüne Partei, in der ich jetzt seit vielen Jahren Mitglied bin. Und da wird man halt entsprechend gelesen. Da habe ich dann auch überlegt, Mensch, bin ich jetzt Politiker? Also ich habe natürlich auch in Parteigremien versucht, mich einzubringen. Aber als Politiker habe ich mich jetzt nicht unbedingt gesehen und deswegen trifft das ganz gut, wenn jetzt Leute von mir berichten oder irgendwelche Fotos und Artikeln unterschreiben mit dem Titel Polizist und Aktivist. Ich denke mal, diese Attribute oder diese Bezeichnung, die treffen das ganz gut.
Was war denn in Ihrer Geschichte, Herr von Dobrowolski, in Ihrer Geschichte als Polizist der Auslöser dafür, dass Sie sich so lautstark gegen Defizite innerhalb der Polizei einsetzen? Also wir Journalisten, wir haben ja immer gern so eine Origin-Story für unsere Heldinnen. Und Sie dürfen mir jetzt Ihre Origin-Story sagen, auch wenn das natürlich bestimmt nicht ein spezifisches Event war.
Ja, das ist mir wohl bekannt, dass es da immer Bilder gibt, die gern aufgezeichnet werden, um das ja sehr gut zu illustrieren. Ich habe sowas nicht konkret, also da kommt jetzt nichts aus der Pistole geschossen. Es ist, glaube ich, schon immer in mir gewesen, auch wenn ich mich, das sind jetzt genau 24 Jahre, die ich als Polizist arbeite, und nicht von Tag 1 an bin ich quasi so kritisch unterwegs gewesen, habe alles genau angeschaut und geguckt, wo könnte es Verbesserungspotenzial geben oder wo sind vielleicht sogar Skandälchen und Skandale aufzudecken. Das war mitnichten so. Mhm. Das ist ja erst vor gut zehn Jahren so geboren worden in meinem Wesen. Nichtsdestotrotz habe ich immer schon geschaut oder vielmehr festgestellt, wenn Dinge komplett falsch laufen. Also wenn gerade wir als PolizistInnen, die ja auch sagen, wir sind die Guten, wenn da Dinge feststellbar waren und sei es auch nur intern, die diesem Bild der guten Seite komplett zuwiderliefen. Also wenn ein Kollege tatsächlich Mitte der Nullerjahre schon stolz mit Thorsteiner-Klamotten rumlief im Büro und so halt auch Menschen von außerhalb empfangen hat, beispielsweise zu Vernehmungen. Da habe ich mir auch gesagt, ey Leute, das geht gar nicht. Erstmal muss man natürlich auch prüfen, ne, welches Mindset ist da möglicherweise ausschlaggebend, weil ich nicht und auch heute nicht glaube, dass Leute diese Art Kleidung nur tragen, weil sie die schick finden mit irgendwelchen Runen, sondern da steht fast zu 100% immer auch eine entsprechende Gesinnung im Hintergrund. Also was ich sagen möchte, ich habe das immer schon auch kundgetan. Ich habe dann versucht, mit den Leuten zu diskutieren. Ich habe, wenn man halt auch auf Betonköpfigkeit gestoßen ist, dann auch nicht davor zurückgescheut, das an die nächsthöhere Ebene, also an Vorgesetzte weiterzutragen, mit dem Hinweis, das kann doch nicht sein. Das ist doch auch unserem Ruf schädlich und mit einem Schaden für den Ruf geht auch einher, dass die Leute uns nicht mehr vertrauen. Und Vertrauen ist halt unsere Währung. Wenn das Vertrauen entzogen ist, dann kommen wir nicht mehr an Leute ran. Dann sagen uns Leute auch nichts mehr. Dann wird in letzter Konsequenz die Polizei gar nicht mehr ernst genommen als helfende Institution, die man unterstützen muss, sondern dann nur noch als Gegner. Und da ist das mit dem Thorsteiner-Shirt tragenden Kollegen nur ein Beispiel. Es gibt ja verschiedene andere Dinge, die ich beobachtet habe. Also man kann es grob betiteln mit menschenfeindlichem Verhalten, sei es nun in Sprache oder dann sogar in Taten. Mhm. Wenn man über die queere Community halt sich abfällig äußert oder wenn man halt auch merkt, dass queere Menschen halt auch tatsächlich anders behandelt werden, draußen bei einer Anzeigenaufnahme beispielsweise, oder dass man sie verächtlich macht. Natürlich auch das große Spektrum an Sprüchen oder Taten gegenüber Menschen mit einer Migrationsgeschichte oder die halt auch nur ja irgendwie marginalisiert wirken. Da sind wir ja dann auch schon im Bereich des Klassismus relativ schnell, wenn es also auch um Social Profiling geht, wenn man also Leute, die mutmaßlich vielleicht ja obdachlos sind oder einfach auch nicht dem Durchschnitt entsprechen in irgendeiner Weise, dass man sie anders behandelt. Das alles habe ich schon früh gesehen und das sehe ich eigentlich auch täglich im Dienst und da gehe ich immer an, versuche die Leute zu sensibilisieren. Oft gelingt es, aber ich merke halt, dass die Polizei in ihrer Gänze im Durchschnitt oftmals noch Anlass zu Kritik bietet tatsächlich. Und ich bin ja auch unterwegs mit einer Mission, mit einem Willen, Dinge zu verbessern. Also ich denke ja auch, dass ich einen Beitrag dazu leisten kann, aus diesem Beruf, für viele ja auch diese Berufung, etwas zu machen, wofür man sich nicht schämen braucht, wofür man auch nicht in bestimmten Bevölkerungsgruppen pauschal abgelehnt wird nach dem Motto, ach guck mal, der Bulle, mit dem reden wir nicht und mit dem wollen wir nicht befreundet sein. Und wenn sich das Stück für Stück etwas verbessert, dann muss ich mich auch irgendwann gar nicht grämen, dass ich Polizistin, Polizist bin, sondern dass ich einfach auch stolz sein kann auf das, was ich verkörpere und dass ich den Leuten auch zeige, es gibt nicht nur pauschal den prügelnden, knüppelschwingenden, in Stereotypen verfangenen Cop, sondern es gibt halt auch gute Leute bei der Polizei.
Herr von Dobrowolski, Sie haben sich viele Jahre bei Polizei Grün in prominenter Position für Verbesserung der Polizei eingesetzt. Vor kurzem haben Sie sich da zurückgezogen und die Initiative Better Police gegründet. Wieso?
Es kam für viele überraschend, dass ich mich dann zurückziehe, aber in mir reifte ein Entschluss heran in den Wochen und Monaten davor, gerade auch in Bezug auf die Gespräche, teilweise Konflikte, die ich mit anderen Menschen so aus dieser Polizeilobby, aus dieser Blase hatte. Und zwar habe ich, wenn ich über die Ziele für eine bessere Polizei gesprochen hatte, immer wieder festgestellt, die Leute finden das gar nicht schlecht, um nicht zu sagen, sie finden es gut. Sie können sich damit identifizieren und sie hätten mir auch ihre Unterstützung angeboten. Als ich dann aber gesagt habe, ja, und übrigens, ich bin organisiert in einer Vereinigung, die nennt sich Polizei Grün, dann ist immer bei der Silbe Grün so ein bisschen die Dynamik des Gesprächs entglitten. Also ich habe richtig gesehen, wie innerlich die Jalousien runtergegangen sind und die Leute haben dicht gemacht, weil in sehr vielen Köpfen von PolizistInnen in Deutschland immer noch alte Stereotype vorhanden sind, Grabenkämpfe von früher, die Grünen sind alles nur Steinewerfer, die Grünen hassen die Polizei. Es wird heute noch unheimlich gern gesprochen über den steinewerfenden Joschka Fischer, der dann, großer Skandal, am Ende sogar Außenminister wurde in Deutschland. Also das ist bei vielen noch nicht angekommen, dass grüne Politik heute natürlich eine andere ist als vor noch 30 oder sogar 35 Jahren.
Das, obwohl die Grünen in der Regierung und in unzähligen Landesparlamenten sitzen. Ne?
Aber vollkommen gut, ja. Richtig, ja. Zumal sie auch sich verdächtig oft unauffällig verhalten, wenn es um Polizeikritik geht, wenn sie nämlich Regierungsverantwortung haben. Das muss ich ganz offen mal auch feststellen.
Mhm. Hessen zum Beispiel, ja.
Ja, genau, Hessen als bestes Beispiel, ja. Jedenfalls habe ich festgestellt, natürlich könnte ich diesen Weg weiter beschreiten. Er führt auch zum Ziel, aber da liegen dann mehr Steine oder sogar der eine oder andere Felsbrocken auf diesem Pfad, als wenn ich es anders aufziehe. Und das hat in mir den Entschluss reifen lassen, doch eine andere Option zu wählen, und zwar eine alternative Vereinigung. Ich nenne sie jetzt einfach mal auch Vereinigung. Das Ganze wurde gestartet als Initiative mit diesem besagten Namen Better Police. Einerseits fehlt die parteiliche Eingefärbtheit, also das Grün ist weg oder auch ein Rot, ein Dunkelrot oder ein Schwarz fehlt da. Selbstverständlich fehlt da auch ein Blau oder ein Braun. Mhm. Aber nichtsdestotrotz wollte ich diesen ganzen Gedanken, den ich verfolge mit meinem Engagement, weiter öffnen. Und ich wollte vor allem auch alle Menschen irgendwie einladen, umarmen und sagen, kommt, macht mit. Das bedeutet also, diese Hürde, Grün, ist weggefallen. Das war natürlich ein Experiment, aber ich habe, nachdem ich das öffentlich gemacht hatte, erfahren, dass ich damit genau den richtigen Weg beschritten habe, dass unheimlich viele Leute sich bei mir gemeldet haben und mir das bestätigt haben, dass sie gesagt haben, ich beobachte dich schon länger, ich fand das schon immer relativ gut, aber ich war halt abgeschreckt durch dieses grüne Setting, was da mutmaßlich mitschwang. Und da habe ich sehr viele Leute plötzlich erreicht, die vorher unerreichbar waren. Und darüber hinaus habe ich es auch so gemacht, dass es nicht eine komplette Berufsvereinigung sein sollte, die sich also primär, zumindest für die aktive Mitgliedschaft, richtet an PolizistInnen oder auch Leute aus verwandten Berufen bei der, beim Zoll, beim Ordnungsamt, sogar bei der Militärpolizei, wo auch immer, sondern dass ich im Prinzip das öffne und für jeden, für jede in der Gesellschaft freimache, zu sagen, okay, ich möchte einstehen für eine verbesserte, für eine reformierte Polizei und ich möchte einfach unterstützen und sei es auch nur durch eine einfache Mitgliedschaft. Also das war im Prinzip der Gedanke dahinter. Ich bin nicht mit Groll oder mit einer Abneigung bei Polizei Grün ausgestiegen, sodass ich nicht mehr Polizei Grün Mitglied bin. Nichtsdestotrotz gucke ich halt noch mit viel Wohlwollen und auch Interesse auf das, was die MitstreiterInnen dort auf die Beine stellen. Und sie haben ja einfach auch eine große Organisation mittlerweile an der Hand und haben auch eine enorme Reichweite, zum Beispiel in sozialen Medien, für ihre regelmäßigen Statements. Und das verfolge ich halt. Also ich denke mal, da kann man auch Hand in Hand gehen und muss jetzt gar nicht das so auffassen als Gegenversuch oder als konkurrierende Organisation.
Ja, wir sind gespannt, wo es hingeht. Wir beobachten das. Herr von Dobrowolski, lassen uns einmal auf zum einen die Defizite und auf Ihre Reformideen schauen. Vielleicht einmal, bevor wir dann so es ein bisschen aufdröseln und in Details gehen, ganz allgemein, bessere Polizei, Better Police, was ist das für Sie?
Sie haben vorhin schon was angesprochen, und zwar haben Sie gesagt, dass man erstmal auch eine gewisse Erkenntnis haben muss, dass Dinge im Argen liegen. Und das ist halt auch immer mein Einstieg, wenn ich genau diese Frage beantworte. Ich stelle fest, dass die Polizei teilweise, es wird ihr auch leicht gemacht, weil sie bestätigt wird von wichtigen Menschen in unserem Staatsgefüge, dass sie teilweise der Auffassung ist, sie ist unfehlbar. Mhm. Sie macht also nichts falsch. Sie handelt halt auch immer richtig. Sie ist Vorbild und vor allem auch jede Kritik an ihr ist Teufelswerk und gehört bestenfalls sogar verfolgt. Und wenn man diesen Gedanken mal weiterdenkt und überlegt, wie viel Totalitäres halt auch drinsteckt in diesem ja gedanklichen Konstrukt, dann ist man relativ schnell in Bereichen, da möchte man auch gar nicht leben. Also das klingt nach russischen oder türkischen Verhältnissen. Wenn man also einer Institution, zumal eine so schlagkräftige und wichtige Institution im Staate hat, die halt angeblich immer frei von Fehler und Tadel ist und auch gar nicht angepackt werden darf. Das geht gar nicht zusammen mit so einer Rechtsstaatlichkeit, die wir in unserem Lande immer vor uns herschieben und stolz darauf sind und darauf verweisen. Also diese Erkenntnis, dass Dinge nicht immer perfekt laufen, siehe die zugenommene Presseberichterstattung über all die Verfehlungen, also ich nenne es jetzt mal im Allgemeinen polizeiliches Fehlverhalten, aber bis hin zu auch menschenfeindlichen, extremistischen Äußerungen oder halt auch teilweise Fällen von Polizeigewalt und Brutalität, neuerdings ja auch bestens dokumentiert durch sehr viele zivilcouragierte Menschen, die das auch aufzeichnen und damit perfekte Sachbeweise anliefern für die Justiz am Ende. Das ist nicht von der Hand zu weisen. Also wir haben Probleme, wir haben Felder, wo wir anpacken können mit Reformgedanken. Und das Erste, ja, was wirklich zuallererst kommen muss, das ist ganz einfach, weil das ist das Problem im Kopf, dass man sich löst von dieser Vorstellung, wir machen keine Fehler. Also ich reite so darauf rum, weil wir, einige erinnern sich, vor 4,5 Jahren ja den G20-Gipfel hatten in Hamburg. 2017 gab es ja auch eine Menge an Polizeigewalt, darunter auch viel illegitime Polizeigewalt. Das wurde auch alles ganz gut dokumentiert. Es haben sich auch unfassbar viele Menschen, Medienschaffende daran abgearbeitet und x-fach in Dokumentation oder Berichten dann auch versucht zu verarbeiten. Also das lässt sich nicht von der Hand weisen, es gab sowas. Und wenn man dem jetzt aber gegenüberstellt, dass die Verantwortlichen, die es damals gab, also Polizeichef, Innensenator, aber auch Bürgermeister, dass die dieses Narrativ aufrechterhalten haben, wie die Polizei hat fehlerfrei agiert, die Polizei hat heldenhaft gearbeitet, dann fasst man sich an den Kopf und sagt, das kann doch gar nicht wahr sein. Wo haben denn die Leute gelernt, solche Statements abzugeben? Und wenn man sich dann, und das, da liegt ja die besondere Würze drin, sich anguckt, was aus den Menschen geworden ist, die sind entweder noch im Amt oder aber mittlerweile sitzen sie nicht mehr im Hamburger Rathaus, sondern im Bundeskanzleramt als Regierungschef in unserem Lande.
Ihm hat es nicht geschadet, im Olaf,
ja. Eben, und es gibt ja auch Leute, die fallen nach oben. Jedenfalls ist das der allererste Schritt, dass man sich das vergegenwärtigt. Wir haben Probleme und wir haben Sachverhalte einfach, die sind nicht aus der Welt zu bekommen und die alarmieren Menschen da draußen oder die machen denen sogar Sorge und Angst. Und dem muss man sich stellen. Und dann ist das der erste Schritt für einen so wichtigen und von mir immer wieder geforderten Perspektivwechsel. Wir müssen als Polizei auch ein ganz zwingendes und dringendes Interesse daran haben, wie unser Bild ist. Also versuchen, auf uns selbst zu schauen oder wenn das nicht gelingt, halt auch andere zu befragen. Und das kann man am besten, wenn man sich mit den Menschen, für die wir ja da sein sollen, wenn man sich mit denen zusammensetzt und genau das hinterfragt. Was wünscht ihr euch von uns? Wie können wir besser werden? Natürlich auch oftmals noch en Detail mit irgendwelchen Interessenverbänden oder mit irgendwelchen NGOs, die sich um die Belange marginalisierter Gruppen zum Beispiel befassen, dass man da auch nachhakt, Mensch, was können wir tun? Und das ist schon mal ein gutes Zeichen und das führt auch dazu, dass wir am Ende nicht so eine komplette Entkopplung haben, Polizei und Gesellschaft. Und das wird ja leider auch so befeuert. Also gerade diese Entkopplung durch diese thin blue line, diese dünne blaue Linie, das ist ja so ein Quark, der aus dem angloamerikanischen Raum irgendwann mal auch nach Mitteleuropa schwappte, dass man angeblich die letzte Verteidigungsbastion wäre als Polizei, die halt die Gesellschaft vor dem Absturz ins Chaos schützt. Mhm. Das ist halt genau dieser Quark. Da ist halt nichts Inkludierendes mehr, sondern nur noch Dinge, die ausschließend wirken, die halt auch genau das darstellen. Ich bin halt der hochgerüstete Cop, der dann dort steht mit seiner militärisch anmutenden Ausrüstung. Und ich bin für normale Belange gar nicht mehr ansprechbar. Und da muss mehr Sensibilität vorherrschen. Und man sieht das ja auch in den Debatten, in den sozialen Medien beispielsweise, dass da diese Awareness, diese Achtsamkeit überhaupt nicht vorhanden ist, weil es tatsächlich offizielle Behörden-Accounts gibt auf Twitter, Facebook, Instagram, die sich dieses Gedankengut zu eigen machen. Und da muss einfach mehr Nachdenken einsetzen und vor allem auch ergebnisoffen muss nachgedacht werden. Weil ich würde die Aussage auf alle Fälle stützen, dass wir in Deutschland eine sehr hochentwickelte und rechtsstaatliche Demokratieform haben, dass man als BürgerIn auch einen hohen Rechtsschutz genießt in der Regel. Aber gerade mit der Stelle, die an vorderster Linie auch die staatliche Exekutive repräsentiert, nämlich die Polizei auch als sichtbarster Arm durch die Uniform etc. pp., dass man gerade da, was diese Institution anbetrifft, so unkritisch ist und da so ein Eigenleben, so eine Entkopplung zulässt, das geht mir nicht in den Sinn, ne? Weil die Polizei muss vor allem begreifen, sie ist für die Menschen da und nur für die Menschen und sie ist kein Selbstzweck.
So Leute, Zeit für einen klitzekleinen Dissens-Dankeschön-Blog, denn ich möchte all meinen Fördermitgliedern danken dafür, dass sie Dissens monatlich supporten. Mehr als 930 Menschen tun das. Ohne euch könnte ich das hier nicht machen, deshalb danke dafür. Wenn dir dieser Podcast hier gefällt und du noch nicht dabei bist, dann werde doch jetzt Fördermitglied. Mitmachen kannst du schon ab 2 Euro im Monat und du ermöglichst dadurch nicht nur meine Arbeit und sorgst dafür, dass alle Menschen da draußen Dissens hören können. Nein, es winken auch Goodies und du hast jede Woche die Chance auf coole Gewinne. Dieses Mal verlose ich das Buch von Oliver von Dobrowolski, Ich kämpfe für eine bessere Polizei. Alle Infos zum Buch und dazu, wie du bei Dissens mitmachen kannst, gibt's natürlich in den Shownotes und auf dissenspodcast.de. Du hörst den Dissens-Podcast. Zu Gast ist der Polizist und Aktivist Oliver von Dobrowolski. Ja, und dafür brauchst du, wie sie es in ihrem Buch nennen, eine neue Fehlerkultur und auch Kritikfähigkeit. Vielleicht können wir mal den Blick auf Fehler der jüngeren Vergangenheit oder die vielleicht auch strukturell angelegt sind in der deutschen Polizei schauen. Was sind denn aus Ihrer Sicht gegenwärtig die größten strukturellen Probleme, die die deutsche Polizei hat?
Also wir haben ja seit 2015 im Land eine große Polarisierung. Wir hatten geflüchtete Menschen, die damals durch die Kriege im Mittleren Osten dann zu uns kamen oder auch im Nahen Osten. Da ging auch ein recht unguter Ruck durch die Gesellschaft. Und nun gibt es ja auch wiederum viele Leute, die diese Spiegelbildtheorie gerne hervorzaubern und sagen, die Polizei ist ja nur ein Spiegelbild der Gesellschaft, was halt nicht zutreffend ist aus verschiedenen Gründen. Aber worauf ich hinaus will, natürlich ging dieser Ruck auch durch die Polizei. Mhm. Und da haben wir natürlich auch einen Trend gehabt, der in eine ungute Richtung lief, so vom Blick auf die Gesellschaft aus der Polizei heraus. Es fing auch schon früher etwas anderes an, nachdem wir uns jahrzehntelang von einer doch sehr militaristisch geprägten Polizei zu einer bürgerinnenfreundlichen Polizei verändert hatten, gab es mit den ersten Terroranschlägen, also nennen wir mal 9/11 in New York, eine abstrakte Gefährdungslage in Europa und in Deutschland. Die wurde dann natürlich immer konkreter durch erste Anschläge in Großstädten in Europa, aber dann natürlich auch final bis zum Breitscheidplatz-Attentat in Berlin. Und das hat auch dafür gesorgt, dass einiges total gekippt ist. Also dass halt auch diese Angst vor einer dubiosen Bedrohung vorhanden war, die Leute sehr geprägt hat und auch den Blick auf viele Dinge verändert hat. Und das führte bei der Polizei natürlich dazu, dass wir einen Rückschritt gemacht haben, dass wir sehr wieder in Richtung Militarisierung gehen. Mhm. Und das ist ja nicht nur von der Optik aus zu betrachten, also dass die Leute von ihrer persönlichen Schutzausrüstung anders aussehen als noch vor 20, 25 Jahren, wenn sie aus ihrem Streifenwagen steigen, sondern halt auch das Gesamte, was dahinter steht. Die Außenfortbildung ist einfach kerniger, weil man gucken muss, wie man jetzt teilweise auch mit Kriegswaffen, die man bekommt, die man in die Hand gedrückt bekommt als Polizistin, wie man damit umgeht. Und das verändert natürlich auch was in den Köpfen. Also da sind wir auch wieder ein Stück weit bei dieser Entkopplung. Und das ist zusammen mit dem eben schon beschriebenen auch ein nicht zu unterschätzendes Problem, dass wir also eine Entwicklung in der Polizei haben, die schon deutlich in eine Richtung geht, die es auch der Polizistin, dem Polizisten mitunter schwer macht, mit Aufgeschlossenheit, mit absoluter Neutralität, vielleicht sogar mit Liebe auf die Menschen zu gucken, die da irgendwie ankommen und irgendetwas von einem wollen. Ich hoffe übrigens, ich habe mich nicht so sehr von der Frage wegbewegt. Die habe ich, glaube ich, mittendrin so ein bisschen vergessen.
Nee, überhaupt nicht. Ja, Militarisierung der Polizei und Rechtsruck innerhalb der Polizei sind Reaktionen auf gesellschaftliche Entwicklungen und die gilt es kritisch zu hinterfragen. Wie sieht es denn Ihrer Ansicht nach um das Problem Rassismus innerhalb der Polizei aus? Hier wird zunehmend über Racial Profiling, Polizeigewalt gegen Menschen of Color oder Tod in Polizeigewahrsam gesprochen. Wie groß ist das Problem und was lässt sich dagegen tun?
Ich hatte ja bereits erwähnt, dass wir ein Umdenken insofern haben, als dass gesellschaftlich Polizeifehler mehr thematisiert werden als noch vor einigen Jahren. Das ist auch bestimmten Umständen zu verdanken, jetzt auch wieder in Anführungszeichen, die einen sehr tragischen Hintergrund haben. Nehmen wir zum Beispiel die Tötung von George Floyd in den USA. Wir hatten damals gerade aufkommen die weltweite Pandemielage und die Nachrichten wurden dominiert von Covid-19, Corona und zu meinem Erstaunen, aber auch zu meiner Erleichterung am Ende hat man dann diesen tragischen Todesfall von George Floyd auch bei uns in Europa, später dann sogar ganz konkret in Deutschland zum Thema gemacht. Man hat also natürlich berichtet, wie fürchterlich diese Umstände waren, wie viel auch an Rassismus da mitgeschwungen hat. Und das wiederum führte dazu, dass man auch diese Diskussion in unserem Land nicht nur zugelassen hat über die Situation in den USA, sondern dass man sich relativ schnell erinnert hat, Mensch, Leute, wir haben auch ähnliche Probleme und wir haben halt auch genauso viele krasse und sehr tragische Fälle. Wir haben Uri Jalloh in Dessau gehabt, der dort verbrannt wurde. Und das ist meine persönliche Meinung. Er ist dort nicht einfach so zu Tode gekommen oder wie viele immer noch meinen, er hätte sich selbst angezündet, sondern er wurde umgebracht. Das ist meine Überzeugung und das wird ja auch genährt von diversen GutachterInnen, die damit ja sich beschäftigt haben mit diesem Vorfall. Wir haben andere Fälle gehabt. Wir haben einen Inhaftierten gehabt mit eindeutiger Migrationsgeschichte in der JVA Kleve. Wir haben jetzt vor wenigen Monaten den Fall gehabt des getöteten Jungen in Delmenhorst. Das sind nur wenige Beispiele. Da könnte man eine lange Liste führen und ich bin sehr dankbar, dass es halt Initiativen gibt, NGOs, also Menschen, die sich halt auch darum kümmern, dass sowas nicht in Vergessenheit gerät und dass es thematisiert wird. Es gibt auch hierzulande in unserem demokratischen, rechtsstaatlichen Deutschland vermehrt und vor allem in der absoluten Zahl sehr viele Fälle, wo die Polizei nicht nur illegitim gehandelt hat, sondern durch ihr Verhalten es dazu führte, dass Menschen zu Tode gekommen sind. Und das ist unfassbar tragisch. Und es ist andererseits gut, dass man darüber auch spricht, dass man das reflektiert, dass es auch oder diese Diskussion einen Beitrag leistet zu diesem Prozess, den ich schon beschrieben hatte, mit Erkenntnisgewinnung einer großen Institution, dass es Probleme gibt. Auch Erkenntnisgewinnung dahingehend, dass wir feststellen müssen oder wir müssen anerkennen als Polizei, dass es bestimmte Communities gibt in Deutschland, vor allem auch in urbanen Räumen, dass die Polizei nicht mehr als Freund, als Helfer angesehen wird und dass man sich in bestimmten Lagen nicht mehr an die Polizei wendet. Dass es also auch schon Aufrufe gibt in Communities, wo gesagt wird oder wo es Flyer gibt, Leute, wenn etwas passiert, ruft nicht die Cops, sondern wendet euch an die und die Nummer oder die und die Mailadresse und wir versuchen, irgendwelche Ermittlungsausschüsse da ranzusetzen oder wir versuchen euch auch unkompliziert und ohne staatliche Hilfe dann zu unterstützen. Das sind Alarmzeichen und zwar richtig laut schrillende Alarmzeichen, weil dann diese Entkopplung dahingehend stattgefunden hat, dass die Polizei nicht mehr mit auch nur so viel Vertrauen anerkannt wird als Stelle, die dann tatsächlich auch als Monopolist eigentlich diejenige Stelle ist, die helfen soll, den Menschen, die in unserer Gesellschaft leben und die sich bei einem Problem natürlich an die Telefonnummer 110 wenden sollten.
Kommt natürlich nicht von ungefähr, ne? Also wir haben über
Vollkommen
den
richtig.
Polizeirassismus und Polizeigewalt gesprochen, dass Leute, die nicht weiß sind, wie wir, natürlich erleben.
Richtig. Und das ist halt auch der Punkt. Also das ist das, was ich als sehr tragisch ansehe. Ich hatte ja schon von dieser Diskrepanz gesprochen, dass wir eigentlich eine so hohe Rechtsstaatlichkeit als Bundesrepublik Deutschland aufweisen. Andererseits eine der wichtigsten Institutionen, nämlich die Polizei, bewaffnet und uniformiert auf der Straße in Grundrechte eingreifend, dass es da so viele Defizite gibt, dass da aber auch eine Chance innewohnt, nämlich in dieser
besagten Erkenntnis, dass wir da Verbesserungspotenzial haben und dass das auch nichts ist, was man auf die lange Bank schieben sollte und darf, sondern dass wir da schnell ran müssen. Und sei es auch nur, dass sie diese Vorfälle in die Öffentlichkeit bringen, dass wir darüber diskutieren, debattieren. Und ich stelle persönlich auch fest, dass sich der Staat zum Beispiel bei der Ausrichtung eines solchen Events wie den G20-Gipfel auch ein Stück weit ein Eigentor schießt, indem er halt den harten Staat markiert und sagt, wir machen alles richtig. Dass das aber so absurd wirkt, diese Feststellung, es gab keine Fehler, dass das automatisch dazu führt, dass man da viel kritischer mit umgeht. Also das erinnert mich fast schon an solche Erzählformen wie, wenn Herr Putin jetzt in einen Nachbarstaat einreitet mit der Legende, dort müsste er Nazis bekämpfen. Und der Präsident dieses Staates selbst Jude ist. Also das ist so hanebüchen. Und darin sehe ich halt auch die Chance, dass man relativ gut durchschauen kann, was Teile der Polizei im Schilde führen und dass man dem einfach auch einen rechtsstaatlichen Riegel vorschiebt.
Ja, die Probleme sind vielfältig, dementsprechend müssen auch die Antworten darauf vielfältig sein. Aber vielleicht können Sie aus Ihrer Sicht mal kurz, die Zeit ist schon fortgeschritten, sagen, was die aus Ihrer Sicht wichtigsten oder vielleicht einfach wichtige Reformprojekte wären. Sie thematisieren in Ihrem Buch da ja einige.
Ja, man muss da aus verschiedenen Winkeln drauf schauen. Natürlich gibt es organisatorisch, strukturell einiges, was sich verbessern muss. Es muss im Prinzip auch der Vergangenheit, der Geschichte angehören, dass bei Vorwürfen gegen die Polizei genau eine Behörde ermittelt, nämlich die Polizei selbst. Das ist absoluter Murks, das geht gar nicht, das ist auch nicht rechtsstaatlich. Und auch zu Recht wird das seit Jahren und seit teilweise Jahrzehnten gerügt von obersten Instanzen in den Vereinten Nationen oder auch von der Europäischen Union, dass es also quasi neutrale und unabhängige Stellen geben muss, sogenannte Polizeibeauftragte oder aber auch externe Untersuchungsstellen, die sich nach dem Vorbild auch oder Vorbildern, die es zuhauf gibt im europäischen Ausland auch befassen mit diesen Vorwürfen und dann einfach auch schauen, hat die Polizei richtig agiert. Das sind so strukturelle Dinge oder auch Dinge, die wir seit Jahren besprechen im Land, aber auch nur zögerlich und auch noch nicht komplett umgesetzt haben, wie zum Beispiel, dass man den Rechtsschutz der BürgerInnen möglichst optimal ausgestaltet, indem man die PolizistInnen auf der Straße kennzeichnet. Also die sogenannte anonymisierte Kennzeichnungspflicht, dass man also auch sagen kann, die Polizistin dort oder der Polizist da hinten hat sich falsch verhalten, sei es nun sprachlich oder durch Taten. Und ich möchte gerne meinen Rechtsschutz ausüben. Das kann ich natürlich auch nur, wenn sich dieser Polizist, der grundsätzlich uniformiert ist, also schlecht auseinanderzuhalten ist von anderen, wenn ich ihn oder sie benennen kann, wenn ich sagen kann, der trug die Kennzeichnung oder halt auch seinen Familiennamen an der Uniform, dann habe ich auch eine Ermittlungsgrundlage, sodass man erfolgreich gegen Fehlverhalten vorgehen kann. Das sind auch solche Dinge. Es geht halt auch darum, bestimmte Freiheitsrechte oder auch Ansprüche auf ein diskriminierungsfreies Leben in unserem Land durchzusetzen. Da hat ja auch vor allem Berlin den ersten Aufschlag gemacht mit dem Landesantidiskriminierungsgesetz. Vor 2 Jahren fing das ja an, auch durch die Presse zu gehen. Und raten Sie mal, wer den größten Gegenwind produziert hat und am meisten getrommelt hat. Das war dann tatsächlich auch die große Polizeilobby, die mit unterirdischen Argumenten oder vermeintlichen Argumenten dagegen vorgegangen ist. Es hat sich dann am Ende auch alles in Wohlgefallen aufgelöst, als das Gesetz dann tatsächlich beschlossen wurde und in Kraft trat. Es gibt neben den strukturellen Dingen aber natürlich auch Dinge, die müssen vor allem die Köpfe, die Innenwelten der PolizistInnen, die auf der Straße Dienst tun, erreichen. Man muss also da auch bestimmte Dinge, die dann auch wieder freilich strukturell wirken müssen, etablieren. Da geht es vor allem um Dinge wie Kommunikationskompetenz, da geht es um Diversity-Kompetenz. Diese Sachen müssen viel mehr und auch viel beständiger trainiert werden. Die müssen in Fleisch und Blut übergehen, wie man so sagt. Und ich stelle immer fest, dass eine Polizistin, ein Polizist hierzulande in Deutschland selbstverständlich mehrfach im Jahr zum Schießtraining muss, damit sie halt perfekt an der Waffe damit umgehen kann. Und die Dienstkraft muss dann natürlich auch belegen, dass sie Einsatzfahrzeuge auch mit Sondersignalen immer perfekt führen kann, dass da keine schlimmen Unfälle passieren. All das sind absolute Standards. Und ich frage mich, warum sind Dinge, die im Alltag, die also in jeder Dienstschicht viel öfter gefordert werden, wie zum Beispiel diese Kommunikationskompetenz, aber halt auch, wie gehe ich mit anderen Ethnien rum, wie gehe ich mit grundsätzlich marginalisierten Menschen um, wie gehe ich möglicherweise auch besser und zuträglicher um mit Menschen, die psychische Erkrankungen haben, auch immer mehr ein Thema in unserer Gesellschaft, dass das immer so ein Dasein fristet, was komplett aus dem Fokus draußen ist. Also da muss viel mehr gemacht werden. Das muss also die einzelnen BeamtInnen erreichen. Da muss eine Sensibilisierung stattfinden, ein Umdenken. Natürlich dann auch organisatorisch, strukturell. Ich muss dann halt auch die entsprechenden Kurse, die Ressourcen müssen einfach zur Verfügung stehen an den Akademien, an den Hochschulen, dass auch diese Werte vermittelt werden können und auch diese handwerklichen Tätigkeiten müssen halt einfach auch vermittelt werden. Das bringt mich abschließend auch noch zu einem Punkt, der eine große Baustelle darstellt in der deutschen Polizei und auch Mitgrund dafür ist, dass wir so viele Stereotype ausbilden und am Ende sogar rechtspopulistisch, radikal oder in einigen Fällen sogar extremistisch agieren. Ich bereite als Polizei nicht genügend nach für die Menschen, was sie in ihren Einsätzen erleben. Also mitunter traumatische Begebenheiten, wenn es also auch um schwerste Gewaltdelikte geht, die mit Mord und Totschlag oder zumindest mit viel brutaler Gewalt und Blut stattfinden und die natürlich auch aus den Köpfen der beteiligten Einsatzkräfte schwer rauszubekommen sind, die werden mitunter gar nicht nachbereitet. Mhm. Also eine strukturierte Einsatznachbereitung ist unheimlich wichtig, auch eine Supervision, das sind Ansätze, die sind nicht nur modern, sie sind vor allem auch elementar und das muss Eingang halten in die deutsche Polizei. Das ist nur in Modellprojekten hier und da mal in der Erprobung, aber wir müssen das halt wirklich auch nicht nur in der Aus-, sondern auch in der Fortbildung ständig dienstbegleitend zur Verfügung stellen, weil dann die Kollegin, der Kollege bei der Polizei sich nicht verheizt fühlt, sich nicht von einem Einsatz zum nächsten gehetzt fühlt, sondern wirklich auch reflektieren kann, wie lief so ein Einsatz? Wie haben wir als Polizei auf die Menschen gewirkt? Wie habe ich mich selbst vielleicht draußen bewährt oder habe ich vielleicht Fehler gemacht, die es nachzubereiten gilt? Also solche Sachen sind auch wichtig, einerseits für die Köpfe, für das Selbstverständnis und das zukünftige Agieren der Menschen bei der Polizei, aber natürlich auch, was den Apparat anbetrifft, die Institution, da müssen Ressourcen zur Verfügung gestellt werden, da müssen Kapazitäten geschafft werden im Hunderttausender-Bereich, weil optimalerweise natürlich jedem Bediensteten der Polizei so etwas, so ein Service zur Verfügung gestellt werden sollte, um irgendwie gedeihlich und vor allem auch ohne innere Kündigung oder kompletten Ausbrennen gegen Ende der Dienstzeit gewährleistet werden sollte.
Ja, wir könnten da jetzt noch weiter drüber sprechen, aber in Anbetracht der knappen Zeit würde ich doch jetzt gern noch den Blick lenken auf eine andere Kritik, die an der Polizei auch geäußert wird und die so mit dem Slogan seit auch dem Mord an George Floyd Defund the Police aus den USA nach Deutschland geschwappt ist. Und wir hatten auch AktivistInnen dazu hier im Podcast und da ist so ein bisschen der Tenor, Reformen sind ja schön und gut, aber es kann uns nicht nur um eine verbesserte Polizei gehen, sondern eigentlich brauchen wir eine Gesellschaft, die sozial so befriedet ist, dass wir weniger Polizei brauchen und dass wir, Stichwort Defund the Police, nicht vielleicht sogar der Polizei finanzielle Mittel hier und da entziehen müssen oder sie nicht weiter aufstocken müssen, weil das ist ja auch ständig ein neuer Ruf, ne? Wir brauchen mehr Personal, wir brauchen mehr Geld, mehr Ressourcen, mehr Ausrüstung und so weiter, ne? Also finanzielle Mittel der Polizei entziehen oder nicht weiter reinstecken, um sie zum Beispiel in Soziales oder Präventionsarbeit zu stecken. Da hätte mich einmal von Ihnen aus Ihrer Innenperspektive und Ihrer Reformperspektive interessiert. Können Sie dieser Forderung eigentlich etwas abgewinnen und gibt es da Berührungspunkte zu Ihnen?
Zunächst möchte ich mal sagen, dass das Ganze ja aus Nordamerika kommt. Also die Forderung nach Defund Police oder auch Abolish Police. Dort hat man andere Voraussetzungen, andere Bedingungen. Die Polizei ist auch anders strukturiert, sie ist anders aufgestellt. Und wir haben ja in Deutschland auch eine föderale Polizei, aber in den USA ist das Ganze noch x-fach verschärft. Also da haben sie wirklich tausende Polizeibehörden, die mitunter auch komplett autark von Nachbarpolizei in den anderen County dann agiert. Und da gibt es leichthin auch Möglichkeiten, tatsächlich in dieser Art vorzugehen, weil die Polizei mitunter wie ein Wirtschaftsunternehmen, ein kommunal geführtes Wirtschaftsunternehmen aufgestellt ist. Oder geht das tatsächlich mit Entzug von Mitteln für Sachausstattung, aber natürlich auch, indem man
viele Menschen auf die Straße setzt und den Apparat, wenn überhaupt, dann wieder neu aufstellt. Mhm. In Deutschland ist das, da kann man die Diskussion relativ schnell abkürzen, so überhaupt gar nicht möglich. Also da müsste halt in der Verfassung und in maßgeblichen Normen extrem viel geändert werden. Das geht nicht. Und die Frage ist auch, wohin das führen würde. Denn in der Überzeugung, die ich ja schon mehrfach zum Ausdruck gebracht habe, dass wir ein exzellent rechtsstaatlicher Staat sind, gilt es eher, die Polizei als Exekutive dieses Staates noch mehr zu befähigen, dem gerecht zu werden. Das bedeutet also, dass wir halt auch schauen müssen, dass wir diese Mängel, die es gibt, mutmaßlich, dass wir denen zu Leibe rücken, dass wir diese Mängel abstellen. Ich hatte ja vorhin schon gesagt, dass es Communities gibt, die sehr skeptisch auf die Polizei blicken. Und das hat sich so weit gesteigert, dass die Polizei nicht mehr als helfende Organisation, als Unterstützerin gesehen wird, sondern als Gegnerin, als Feindin und dass man sie meidet. Und da muss man natürlich ansetzen. Man hat ja an der deutschen Polizei aus verschiedensten Gründen jetzt lange Zeit, also anderthalb bis zwei Jahrzehnte, sehr hart gespart gehabt. Das hatte verschiedene Auswirkungen und eine sehr drastische Auswirkung war natürlich auch, dass Personal überaltert ist, dass Personal weniger wurde, dass auch die Ausrüstung, aber vor allem auch die Liegenschaften, die Immobilien verfallen sind. Es wird ja auch häufig davon gesprochen, dass die Zielgruppe von vielen PolizistInnen, also auch gerade Leute, die Straftaten begehen oder schnell ist man ja in der Diskussion dann bei der organisierten Kriminalität, dass es auch ein Stück weit ein Wettlauf ist. Wer ist jetzt besser ausgerüstet, um ja sich von den anderen abzusetzen? Also wer hat am Ende den längeren Atem und auch die bessere Ausstattung? Und da ist die Polizei tatsächlich in einem Contest und den gilt es in meinen Augen auch zu gewinnen. Also ich persönlich bin ja Auffassung, dass tatsächlich nicht mehr gespart werden sollte und darf, dass diese Sparbemühungen, die ja auch umgesetzt wurden in all den vielen Jahren, zu teilweise katastrophalen Zuständen geführt haben. Und das spielt auch mit rein in diese innere Einstellung von vielen Menschen bei der Polizei, die halt auch, naja, innerlich gekündigt haben, die am Ende auch total frustriert waren und gar nicht mehr sich dazu aufgerafft haben, korrekt aufzutreten auf der Straße gegenüber den BürgerInnen, weil sie ganz einfach auch überarbeitet sind, einen Riesenberg Überstunden hatten, dass sie, wenn sie auf Toilette gegangen sind, Angst haben mussten, dass ihnen die Decke auf den Kopf fällt, wie x-fach tatsächlich schon geschehen, weil halt auch nichts mehr in die Bausubstanz gesteckt wurde, dass sie auf der Kreuzung liegen bleiben auf Verfolgungsfahrten mit ihren Fahrzeugen, weil die einfach überaltet. Also da kann man jetzt x-fach und stundenlang drüber debattieren. Das darf halt nicht passieren. Man muss halt eine Polizei schon mit den Mitteln versorgen, die es ihr gestattet, adäquat den Auftrag zu erfüllen. Man muss natürlich schauen, weil auch hier sind die Grenzen relativ schnell, ja, die werden schnell verwischt, weil was wir auch sehen, und ich hatte es angesprochen mit dieser abstrakt und später konkreter werdenden Terrorgefährdung, dass man schon massiv in die Polizei investiert, aber mitunter auch an falschen Stellen. Also ich würde mir wünschen, dass man statt eines Polizeipanzers, wie diese Dinger ja landläufig genannt werden, im Wert von Millionen oder die gesamte Anschaffung dieser Fahrzeuge, das sind ja x Millionen, ich glaube eine zweifache Millionenbetrag, dass man dafür möglicherweise viel, viel mehr Dinge kaufen könnte für die Polizei oder auch Stellen schaffen könnte, die einfach die Arbeit des normalen Polizisten, der normalen Polizistin erleichtern, weil die Überarbeitungssituation und auch diese Sprachlosigkeit, die sich daraus ergibt und die dann am Ende zu Fehlern führt im Dienstalltag, die ist halt da, die lässt sich auch nicht wegdiskutieren. Und da gilt es, gegen vorzugehen. Und da helfe ich wenig, indem ich halt, weiß ich nicht, Sturmgewehre anschaffe, die dann teilweise schon bei ganz normalen Streifenpolizisten mit auf dem Auto liegen oder halt diese Polizeipanzer oder ähnliche Feigenblätter, um dann der Gesellschaft vorzugaukeln. Wir sind viel, viel besser gerüstet im Falle eines terroristischen Anschlags oder einer Amoklage, was so einfach nicht stimmt. Also da muss, und ich rede so viel über diese finanziellen Aufwendungen, da muss viel mehr passieren, dass die Polizei wieder besser arbeiten kann und vor allem auch in einer Güte, in einer Qualität arbeiten kann, dass man ihr auch am Ende trauen kann als helfende und ja schützende Einrichtung. Das würde viel mehr bewirken. Worauf ich also hinaus will, ein krasser Entzug von Zuwendungen, von Mitteln würde eher das Gegenteil bewirken. Dann würden sich bestimmte Polarisierungen auch innerhalb des
Polizeikorps noch mehr verfestigen. Es würde noch mehr eine Entkopplung von der Gesellschaft, die man ja eigentlich schützen sollte, geben. Und das ist das, was man gar nicht gebrauchen kann. Also ich denke mal, solche Bestrebungen wie Defund oder Abolish sogar sind natürlich einerseits rechtlich und strukturell gar nicht umsetzbar in Deutschland, aber auch ein Entzug von Zuwendungen, egal welcher Art, hat auch tragische Auswirkungen. Und interessanterweise, das habe ich jetzt etwa 10 Jahren festgestellt, sind ja auch Parteien aus dem linksliberalen Raum genau diese Auffassung. Also auch die Grünen und großen Teile der Linken sind ja Auffassung, nein, da kann man einfach nicht einsparen, man muss eher wieder die Polizei stärken.
Ja, man muss, glaube ich, schon schauen, in welche sozialen Strukturen und auch Ungleichheiten, klassistisch, rassistisch und so weiter in der Gesellschaft die Polizei eingebettet ist. Und ich glaube, da muss man schon auch immer neben Verbesserungen der Polizei auch immer noch stark machen, irgendwie, wie lassen sich soziale Konflikte auch anders befrieden? Also nehmen wir Stichwort Rauschmittelkriminalität, ne? Also wie viele Milliarden werden aufgewandt in der Polizei und im Justizsystem für die sinnlose Verfolgung von Bagatelldelikten, also jetzt im Bereich von Cannabis oder so, ne? Da ist ja auch eine Diskussion in Gange gekommen. Ja. Und lassen sich solche Mittel nicht in Präventionsarbeit ganz allgemein stecken, ne? Ja. Ob man das jetzt unter dem Slogan Defund the Police fasst, sei dahingestellt. Aber ich glaube, da sind dann vielleicht auch Verbindungen, ne? Also könnte ich mir vorstellen, weil mehr Mittel für die Polizei ist aus meiner Sicht nicht automatisch besser, aber den Punkt haben Sie auch schon angesprochen, ja.
Aber vollkommen richtig, ganz kurz der Gedanke noch, weil den hatte ich eben ausgelassen. Das ist ein super Beispiel mit der Entkriminalisierung oder Legalisierung von sogenannten leichten Drogen wie Cannabis. Das ist immens, das ist unfassbar, was die Polizei oder im späteren Verlauf dann halt auch die Justiz da an Ressourcen sachlich, personell, finanziell reingebuttert hat, was im Prinzip auch nie groß Sinn gemacht hat, außer dass man große Teile der Bevölkerung ja zu Unrecht kriminalisiert hat. Das ist ein Punkt. Da haben wir ja zum Glück eine neue politische Strömung oder in gewisser Weise die Aussicht, dass sich das ändert. Mhm. Aber es muss auch einfach die Zeit kommen, wo die Polizei kritisch hinterfragt, ist sie wirklich für alles zuständig? Ist diese Institution, diese eierlegende Wollmilchsau, muss tatsächlich, wenn irgendwo über den Notruf gemeldet wird, da ist eine Person, die geistig verwirrt erscheint, muss da die Polizei ausrücken und aufgrund von Defiziten in der Ausbildung oftmals dann von der Schusswaffe Gebrauch machen und am Ende haben wir mindestens einen toten Menschen. Ist es nicht möglich für uns als Gesellschaft, andere Hilfsorganisationen oder Institutionen zu schaffen, zu etablieren, die halt auch in einer Art Bereitschaftsdienst gestellt durch Menschen aus dem psychologischen Bereich, ÄrztInnen, die dann rausfahren und das Ganze entschärfen, ohne dass die Polizei dort einen oftmals unguten Beitrag leisten muss. Also das ist auch so eine Systemfrage, die man sich stellen muss. Ist Polizei überall und an jedem Ort nötig?
Ja, vielleicht kriegen wir das ja nochmal hin, die Perspektiven da dieser beiden Polizeikritiken hier im Podcast zusammenzubinden. Das wäre dann aber eine andere Folge. Jetzt würde ich gerne auf die Zielgerade biegen, Herr von Dobrowolski. Und zum einen hätte mich noch interessiert, was sind denn aus Ihrer Sicht die größten Widerstände innerhalb der Polizei, wenn es jetzt tatsächlich um Reformen geht, also um Kritikfähigkeit, Fehlerkultur und Reformen, die Sie angesprochen haben? Da haben Sie vorhin von Lobby gesprochen. Was sind das für Akteure, die aus Ihrer Sicht da sinnvolle Reformen ja bremsen oder den Weg verstellen?
Diese von mir sogenannte Polizeilobby wird vor allem gebildet aus den Mitgliedern der Polizeigewerkschaften, aber natürlich auch oftmals an die angedockt FachpolitikerInnen aus meist dem konservativen oder auch rechtspopulistischen Bereich. Und diese Menschen, aus genau diesem Bereich, aus dieser Blase, verwehren sich meist sehr heftig gegen Änderungen und sehen darin grundsätzlich etwas Schlechtes, weil sie halt das oft verbinden mit diesem besagten Generalverdacht, mit der Kritik an der Polizei, die ja unanständig wäre. Und da haben wir halt eine große Gefahr. Und wenn man überlegt, dass diese Polizeigewerkschaften zusammengenommen, also wir haben ja zwei sehr große, die haben dann auch schon roundabout 200.000 zahlende Mitglieder. Das ist ein Problem, weil die Polizeigewerkschaften sehen sich natürlich auch als ja klassische LobbyarbeiterInnen. Sie treten ein für die Bedarfe ihrer zahlenden Mitglieder, was man ja auch im Prinzip erwarten kann. Aber sie haben eine große Macht. Man muss ja mal auch es so sehen, dass die Gewerkschaften eigentlich in der Regel ganz andere Aufgaben haben in unserem Land oder überhaupt überall auf der Welt. Und Hauptaufgaben, die sie hätten, fallen ja für die PolizistInnen weitestgehend weg.
Die Polizei besteht ja zumeist aus BeamtInnen. Das bedeutet, da fällt ja auch das klassische Streikrecht komplett raus. Und nichtsdestotrotz haben wir einen unfassbar hohen Organisationsgrad innerhalb der Polizei, was Gewerkschaften anbelangt. Und das haben die auch so ein bisschen als Auftrag verstanden, sich auch in die Tagespolitik einzumischen und mit sehr stringenten, teils auch hanebüchenden Forderungen sich zu Wort zu melden. Und sie fallen vor allem dadurch auf, dass sie halt bei allem, was irgendwie eine Neuerung darstellt und auch nur im Entferntesten so interpretiert werden könnte, dass die Polizei mehr beobachtet werden soll, vielleicht sogar überwacht oder kritisch betrachtet werden soll, dass sie da pauschal gegen sind und dass sie dann halt sagen, nein, das geht auf keinen Fall. Und dann wird genau diese Generalverdachtsdiskussion aufgemacht, Dinge werden abgelehnt, man ist sich teilweise auch nicht so dumm, mit verrücktesten Dingen zu argumentieren. Oder ich erinnere mich gerade an einen Funktionär in Berlin von einer Polizeigewerkschaft, der damals die Kennzeichnungspflicht ablehnte und verhindern wollte, indem er mit einem Namensschild, was sich dann die KollegInnen an die Uniform machen sollten, ein Eisbein, was vor ihm lag, beim Pressetermin zerschnitten hat. Und er wollte eigentlich nur sagen, seht ja, so gefährlich ist das, ich kann sogar das Eisbein zerteilen. Und das ist absolut kontraproduktiv und wir würden hier die BeamtInnen gefährden, wenn sie diese Schilder tragen müssen, was völliger Unsinn war. Also man sieht halt, wie absurd teilweise die Diskussion ist, nur um am Ende das eigene Mindsetting irgendwie durchzusetzen und vor allem keinen Zweifel aufkommen zu lassen, dass, wie ich auch schon x-fach jetzt erwähnt hatte, die Polizei ja ein so hehrer und fehlerfreier Haufen ist, von dem keine Gefahr ausgeht und die einzige Gefahr besteht darin, sie zu kritisieren.
Aber wenn so viele Leute, so viele PolizistInnen in diesen Gewerkschaften, also der Gewerkschaft der Polizei und der Deutschen Polizeigewerkschaft mit ihrem ja rechtskonservativen Vorsitzenden Rainer Wendt, der sich auch zur Cannabis-Debatte dann eingebracht hat, wenn da so viele Leute organisiert sind, was macht Ihnen denn da Hoffnung auf Veränderung jetzt mit Blick auf diese ersten wichtigen Reformen in der Polizei? Da scheint mir doch eher, der Druck muss aus der Gesellschaft kommen, also von außen, dass die Politik gar keine andere Möglichkeit hat, als sich da zu bewegen, so, und diese Stimmen aus diesen konservativen Polizeigewerkschaften zu ignorieren.
Vollkommen richtig, ja.
Oder anders formuliert die Frage, gibt es Reformpotenzial innerhalb dieser Gewerkschaften? Aber da höre ich jetzt raus, eher nein.
Das ist ja schwierig. Ne? Es gibt kleinere Gewerkschaften, die deutlich progressivere und bürgerinnenfreundlichere Ansätze haben, auch zum Thema Cannabis-Legalisierung oder immer, wenn es um klassische Dinge aus der Bürgerrechtsbewegung gibt, wie Kennzeichnungspflicht, Polizeibeauftragte, Einführung von Bodycams für die Gesellschaft und nicht für die Polizei primär. Mhm. Aber nichtsdestotrotz müssen diese Stimmen halt bestärkt werden. Das wäre ganz wichtig. Und die ganzen Big Player, sie haben Rainer Wendt genannt, und er hat ja da auch leider in seiner Gewerkschaft bestimmte Bystander, die dieselben Reden schwingen und schon darauf warten, dass er irgendwann abtritt und sie das in gleicher Weise übernehmen können. Dagegen gilt es vorzugehen. Und da hilft es auch, ja, es hilft natürlich, aber nicht nur, wenn Jan Böhmermann irgendwelche kritischen Lieder dichtet. Es muss einfach auch ein Verständnis in der Gesellschaft dafür da sein, dass da große Probleme, oft sogar Unheil von ausgeht, von dieser sehr unterschätzten und sehr mächtigen Lobby. Und ich sehe da schon eine gewisse differenziertere Herangehensweise, weil man muss dazu sagen, die allermeisten PolizistInnen, die ja nun durch diesen hohen Organisationsgrad und auch die Gruppendynamik in irgendeiner Gewerkschaft sind, die machen sich aber gar keinen Kopf darüber, warum bin ich jetzt in der GdP oder in der DPOLG. Die sind da meistens drin, weil sie ja ähnlich wie wenn man in einem Automobilclub ist, da bekommt man bestimmte Vergünstigungen. Und so und nicht anders ist es in den Polizeigewerkschaften. Man bekommt einen günstigeren Mobiltelefonvertrag oder man kann günstiger in einer Fitnessstudio-Kette trainieren. Oder man bekommt bei Eintritt halt recht schöne und prächtige Werbegeschenke. Deshalb ist man drin, man bleibt dann später auch drin, weil man mutmaßlich einen guten Schutz hat gegen irgendwelche Dienstunfälle oder Regressforderungen. Das sind speziell auch PolizistInnen abgestimmte Abkommen, die dann die Gewerkschaften mit Versicherungsunternehmen abgeschlossen haben. Aber man ist halt allzu unkritisch. Ne? Man könnte ja natürlich, ohne seinen gewerkschaftlichen Schutz aufzugeben, Mitglied werden in einer Polizeigewerkschaft, die weniger rechtspopulistisch unterwegs ist, sondern halt auch sich tatsächlich schert und kümmert um bestimmte gesellschaftliche Probleme, die von der Polizei mitunter auch befeuert werden.
Und da wünsche ich mir schon einen noch differenzierteren Umgang und bin guter Dinge, dass man da auch vor allem durch Aufklärung und durch einen Anstoß, durch einen Impuls seitens der Zivilgesellschaft dazu kommt, dass man auch sagt, Leute bei der Polizei, kümmert euch, guckt mal ein bisschen mehr auf das, was ihr tut. Und dazu gehört halt auch, wie organisiert ihr euch eigentlich? Und wie kann es sein, dass im Übrigen auch weltweit Gewerkschaften immer dafür stehen, bestimmte Dinge aufzuhalten und Fort- und Weiterentwicklungen auch zum Guten hin immer blockieren und hindern. Und dass wir dann immer einen jahrelangen Verzug haben, wenn es halt auch um die Umsetzung neuer Sichtweisen und vor allem auch von mehr bürgerrechtsorientierter Arbeit geht.
Nur zum Ausblick, Herr von Dobrowolski, was wünschen Sie sich für die gesellschaftliche Debatte über Polizei, Polizeiprobleme und Polizeireform?
Ich würde mir wünschen, dass die Menschen, die in gewisser Weise ja auch als Mitglied dieser Gesellschaft, in der wir leben, abhängig davon sind, dass die Polizei, wenn sie denn mal zum Zuge kommt, wenn sie mal gebraucht wird, ja gut arbeitet, dass sie darauf achtet, dass Bestrebungen, sie Kritik empfindlich zu machen und auch offen in einer Debatte, wie man sich verbessern kann, dass diese Stimmen einfach auch zunehmen, dass man auch das nicht mehr so, wie es vor einigen Jahren noch war, da konnte man es nur in irgendwelchen exotischen Blättern nachlesen, Kritik an der Polizei, das war halt fast etwas, was man unterhalb der Ladentheke nur kaufen konnte oder irgendwie erwärmen konnte, dass die Leute, die mit kritischem Blick auf die Polizei blicken, die Mehrheit darstellen. Weil wenn ich bei einer Polizei im Lande, die ja so viel Machtvollkommenheit hat, die Uniform hat, Waffen trägt etc., wenn ich die kritisch betrachte, ist das nichts Schlechtes, sondern das verlange ich von jedem. Hm. Wenn man eine Institution hat, die mich halt auch im schlimmsten Falle drangsalieren kann, dann erwarte ich, dass jeder in der Gesellschaft kritisch drauf blickt. Also es ist ja gerade diese Frage von Pauschalverdacht. Man muss so viel Macht immer skeptisch betrachten und muss auch sofort, wenn es dort zu einem Missbrauch kommt, dieser Machtvollkommenheit aufmerken und sofort Meldung machen, dass wir reden müssen, dass sich das nicht verselbstständigen darf, dass man da halt auch Sanktionen anbringen muss, wenn es polizeiliches Fehlverhalten gab. Und diese Sensibilität wünsche ich mir natürlich auch irgendwann von den PolizistInnen in unserem Land, aber vor allem auch von der Gesellschaft, dass sie die Polizei nicht immer so pauschal abfeiert, wie es ja in irgendwelchen Umfragen gibt, welche Institutionen vertrauen sie am meisten, sondern dass man halt auch wirklich schaut, na warum habe ich noch nie Probleme mit der Polizei gehabt? Könnte es sein, dass es daran liegt, dass ich weiß bin, dass ich über 30 bin, dass ich an bestimmten Orten mich nur aufhalte, wo ich natürlich nicht in einem Park kontrolliert werde, weil da Drogen gehandelt werden oder so. Natürlich werden viele Menschen, sogar die meisten in unserem Lande, nie mit der Polizei zu tun haben und sich fragen, na wie kann denn die ganze Welt immer nur schlecht drüber reden? Aber man muss halt auch die Ohren und die Augen öffnen für die Berichte, die es gibt und die es halt auch zu Recht gibt, dass es hier und da zu Problemen kommt, zu polizeilichem Fehlverhalten.
Ja, Herr von Dobrowolski, vielen Dank für Ihre Einsichten. Danke, dass Sie mich hier besucht haben.
Ich danke Ihnen.
Ja, das war der Dissens-Podcast für diese Woche. Schön, dass ihr alle dabei wart. Zu Gast war der Polizist und Aktivist Oliver von Dobrowolski. Wenn ihr euch für ihn oder seine Arbeit interessiert, dann schaut doch mal in die Shownotes, da habe ich alles Wissenswerte verlinkt. Und unter allen Fördermitgliedern verlose ich ein Exemplar von Oliver von Dobrowolskis Buch »Ich kämpfe für eine bessere Polizei«. Wenn ihr also noch nicht am Start seid, dann schließt doch jetzt eine Fördermitgliedschaft ab, denn nur durch den Support meiner Community kann ich Dissens für alle Leute da draußen kostenlos und ohne Werbung senden. So, das war's dann auch von mir soweit. Bleibt nur noch zu sagen, danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.